Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer. Guten Abend. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Ermittlungen gegen Manager der Investitionsbank Berlin eingeleitet. Offenbar besteht der Verdacht, dass die Bank die Vergabe von Corona-Hilfen zu wenig geprüft hat. Und wir blicken auf ein anderes Thema in Berlin. Der Koalitionsausschuss verhandelt in diesem Moment über die Frage, ob der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld über ein Jahr hinaus verlängert werden soll. Zunächst aber sprechen wir über die Entwicklung der deutschen Wirtschaft insgesamt. Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal weniger stark eingebrochen ist als bisher gedacht, was diese Korrektur in der Statistik aber bedeutet und wie sich die Konjunktur im dritten Quartal entwickelt hat, das berichtet Mischa Erhardt.
Die gute Nachricht zuerst. Im Juli waren die Statistiker in Wiesbaden noch von einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes im zweiten Quartal von 10,1% ausgegangen. Nun besagen die aktuellen Berechnungen einen Einbruch von nur noch 9,7%. Die Korrektur um 0,4% ist der Tatsache geschuldet, dass der Zeitpunkt der ersten Schätzung 15 Tage früher als sonst stattfand. Anstatt nach 45 Tagen veröffentlicht das Statistische Bundesamt ab letztem Monat die BIP-Zahlen schon 30 Tage nach Quartalsende. Dafür nehmen die Statistiker einen höheren Anteil an Schätzungen in Kauf und damit natürlich auch größere Abweichungen von den tatsächlichen Daten. Allerdings seien schnell verfügbare Zahlen und Daten gerade in Krisenzeiten als Grundlage für politische Entscheidungen wichtig.
Der Bedarf an aktuellen Indikatoren für die Konjunkturbeobachtung ist gerade jetzt besonders hoch und wichtig. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst und wir haben uns entschieden, ihr auch nachzukommen,
sagt Albert Brakmann, Leiter der Abteilung Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Eine Korrektur um 0,4% übrigens ist in Krisenzeiten nichts Neues. In der letzten großen Finanzkrise 2008-2009 lagen die Abweichungen im Durchschnitt ebenfalls ziemlich genau in diesem Bereich. Jedenfalls dokumentieren diese Zahlen die Folgen des Lockdown vor allem im April und Mai. Und da haben die Exportindustrie und die Investitionen in neue Ausrüstungen mit einem Rückgang von rund 20% besonders drastische Einschnitte erfahren müssen. Ganz zu schweigen natürlich von Bereichen wie der Gastronomie oder der Flug- und Reisebranche. Immerhin aber kann man sagen, dass diese verheerenden Zahlen und Daten einen Blick in den Rückspiegel darstellen. Seither hat sich die Wirtschaft in vielen Bereichen wieder erholt, zumindest teilweise. Das zeigt auch die vierte Zunahme des IFO-Geschäftsklimaindexes. David Kohl vom Bankhaus Julius Bär.
Und wenn wir zurückschauen, 2008, 2009, dann hat es auch deutlich länger gedauert, bis sich das erholt hat. Das heißt, mit diesem Vergleich kann man schon eine positive Lesart finden. Corona-Pandemie, ja, es ging stärker runter, aber die Aufholung ist auch sehr viel schneller als in der vergangenen Rezession.
Auch der Chef des IFO-Institutes, Clemens Fuest, sieht den anhaltenden Aufwärtstrend im wichtigsten Stimmungsbarometer der deutschen Wirtschaft positiv.
So sicher war das ja nicht. Wir haben ja steigende Infektionszahlen, wir haben teilweise Branchen, das wissen wir gerade, Gastronomie und Reise, in denen es nicht gut läuft. Ich habe gedacht, es hätte auch schlimmer kommen können.
Schlimmeres verhindert haben dürften die milliardenschweren Hilfsprogramme und Konjunkturmaßnahmen seitens Bund, Ländern und Kommunen. Die allerdings haben ein tiefes Loch in die Staatskassen gerissen. So beträgt das Defizit allein im ersten Halbjahr 51,6 Milliarden Euro. Um diesen Betrag also übersteigen die Ausgaben von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen deren Einnahmen. Damit beträgt das Staatsdefizit nach den Berechnungen der Statistiker in Wiesbaden 3,2% und das liegt jenseits der Maastricht-Grenze von 3%. Die Verschuldungsregeln allerdings sind infolge der Krise zeitweilig außer Kraft gesetzt. Noch ein kleiner Lichtblick zum Schluss. Der Arbeitsmarkt hat sich bisher in der Krise als erstaunlich robust erwiesen. Die Zahl der Beschäftigten sank im vergangenen Quartal um nur 1,3%. Das verdankt sich vor allem dem massiven Einsatz von Kurzarbeit.
Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im zweiten Quartal etwas weniger eingebrochen als gedacht, Mischa Erhardt berichtete. Dank des Kurzarbeitergeldes ist der Arbeitsmarkt relativ stabil geblieben. Darüber sind sich viele Experten einig. Die Regierung hat das Kurzarbeitergeld in der Krise daher gestärkt. Die Kriterien für Unternehmen, die die Staatshilfen beantragen, sind gelockert, die Hilfen für Arbeitnehmer erhöht. In diesem Moment verhandelt der Koalitionsausschuss aus CDU und SPD jetzt darüber, ob diese Sonderregeln über ein Jahr hinaus verlängert werden sollen. Anders als im Frühjahr, als die Sonderregeln bei der Kurzarbeitergeld auf große Zustimmung gestoßen sind, gibt es an der geplanten Verlängerung jetzt aber auch Kritik. Anita Fünfinger berichtet.
Friedrich Merz wird nicht dabei sein beim Koalitionsausschuss. Wie auch, er hat ja kein Amt und kein Mandat dafür. Eine eindeutige Botschaft für das Treffen im Kanzleramt hat der Mann, der sich um den CDU-Vorsitz bemüht, allerdings durchaus. Merz hält nicht viel von der Verlängerung der Sonderregelungen bei der Kurzarbeit oder wie er sich in der Rheinischen Post ausdrückt. Im Grunde genommen ist Kurzarbeit verdeckte Arbeitslosigkeit. Diese Stimmen gibt es in der Unionsfraktion im Bundestag auch, aber es sind nicht allzu viele. Die Parteispitzen von CDU und CSU sind sich einig, die Brücke Kurzarbeit muss auch weiterhin über das tiefe Tal führen. Bei Wirtschaftsexperten gehen da die Meinungen auseinander. Während gestern der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft IW, Michael Hüter, warnte, die Regelungen noch ohne Not zu verlängern in Zeiten, in denen man doch gar nicht wisse, wie sich die Wirtschaft entwickle, sagt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW, Marcel Fratscher.
Eine Verlängerung des Kurzarbeitergelds macht Sinn, weil 2021 die Wirtschaftskrise noch immer da sein wird. Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass in einem Jahr alles wieder beim Alten ist und die Wirtschaft wieder blüht und boomt.
IW und DIW sind eben völlig unterschiedliche Institute. Weiter auseinander gehen die Meinungen selten als bei diesen beiden. Sie verfolgen unterschiedliche Ansätze. Grob gesagt, IW eher arbeitgeberwirtschaftsnah und DIW eher gewerkschaftsarbeitnehmernah. Gut möglich, dass sich die Koalition heute für die schnelle Verlängerung entscheidet. Denn im Großen und Ganzen wollen die Kanzlerin und CSU-Chef Markus Söder die Pläne von Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD mittragen.
Der Koalitionsausschuss aus CDU und SPD verhandelt aktuell über eine Verlängerung der Sonderregeln beim Kurzarbeitergeld, Anita Fünfinger berichtete. Eine Maßnahme im Kampf gegen die Corona-Krise waren auch schnelle finanzielle Hilfen für Unternehmen und Selbstständige. Dass diese, zum Teil Soforthilfen, von Kriminellen ausgenutzt wurden, das ist bekannt. Jetzt muss sich aber erstmals die Führungsriege einer Förderbank für Versäumnisse in der Krise verantworten. Der Berliner Investitionsbank wird vorgeworfen, Anträge zu lax geprüft zu haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Claudia van Laak in Berlin. Frau van Laak, was genau wird der Investitionsbank Berlin denn vorgeworfen?
Ja, der Vorwurf lautet Verdacht der Untreue und Verdacht der Beihilfe zur Untreue. Die Ermittlungen richten sich gegen die Vorstände der Bank, gegen den Generalbevollmächtigten und die Leitung der Abteilung Compliance. Es geht um die Corona-Soforthilfen und zwar um die für die Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmer. Da war nämlich die Berliner Förderbank sehr, sehr schnell bei der Auszahlung. Damals im März lautete die Devise erst auszahlen und danach überprüfen. Das heißt, einige, wenn nicht viele, haben das Geld bekommen, obwohl sie gar nicht dazu berechtigt waren. Da laufen gerade 2200 Ermittlungsverfahren gegen die Empfänger dieser Corona-Soforthilfen. 125 Millionen Euro wurde bereits zurückgezahlt von ehrlichen Empfängern. Und jetzt ermittelt eben die Staatsanwaltschaft nicht nur gegen diese Subventionsbetrüger, sondern eben auch gegen die Bank selber.
Die Vergabe der Soforthilfen, die wurde ja eigentlich überall relativ lax gehandhabt. Warum steht denn jetzt gerade die Berliner Förderbank so besonders in der Kritik?
Na, da lautet der Vorwurf, man habe es eben den Betrügern viel zu leicht gemacht, weil ausgezahlt ohne jegliche Überprüfung. Also es mussten zunächst auch keine Ausweiskopien vorgelegt werden, kein Gewerbeschein. Und erst nachdem das Landeskriminalamt wohl gewarnt hatte, musste die Steuernummer angegeben werden. Alles wurde digital bearbeitet und das Geld sofort ausgezahlt. Es war also keine Mitarbeiter noch beteiligt, die die Anträge noch einmal überprüft hätten. Und die Folge war eben, Berlin war wirklich sehr schnell, schneller als alle anderen Bundesländer. Und anfangs war man da auch sehr stolz drauf.
Gab es denn jetzt schon Reaktionen auf diese Bekanntgabe der Berliner Staatsanwaltschaft? Also hat sich zum Beispiel auch die Bank selbst dazu geäußert?
Ja, es gibt eine offizielle Äußerung, die lautet, wir haben bereits in der Vergangenheit gut mit der Staatsanwaltschaft und dem Landeskriminalamt zusammengearbeitet. Das werden wir weiterhin tun. Horcht man allerdings in die IBB hinein, ist dort der Ärger riesengroß. Und dort heißt es, die Staatsanwaltschaft solle doch bitte gegen die Subventionsbetrüger ermitteln und nicht gegen die Bank. Man habe lediglich die Vorgabe der Politik umgesetzt. Und die lautete eben, schnell raus mit den Corona-Hilfen für die Unternehmen. Und Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz, SPD, hat sich geäußert. Er hat die Auszahlung der Corona-Hilfen verteidigt und eben auch gesagt, es sei klar gewesen, wenn man aufwendige Antragsverfahren durchgeführt hätte, dann wären eben einige Selbstständige schnell in die Pleite gerutscht.
Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen führende Manager der Investitionsbank Berlin. Claudia van Laak war das im Gespräch. Betrugsskandale gibt es nicht nur bei den Corona-Soforthilfen, sondern auch beim Zahlungsdienstleister Wirecard. Der ehemalige DAX-Konzern, der hat vor 2 Monaten Insolvenz beantragt. Jetzt hat das Amtsgericht München das Verfahren eröffnet. Margit Ziller berichtet.
Gut 730 Beschäftigten droht jetzt die Kündigung. Das hat das Team um den Rechtsanwalt Michael Jaffe mitgeteilt, der nun offiziell zum Insolvenzverwalter bestellt wurde. Rund 570 Arbeitnehmer sollen weiter am Standort Aschheim beschäftigt bleiben. Darunter sind auch 220 Angestellte der Wirecard Bank, die nicht insolvent ist. Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens muss das Unternehmen nun selbst wieder für Löhne und Gehälter aufkommen. Bislang bekamen die Beschäftigten das sogenannte Insolvenzgeld von der Bundesagentur für Arbeit. Die wirtschaftliche Lage des Zahlungsabwicklers sei, Zitat, äußerst schwierig. Die Kosten seien viel zu hoch und müssten nun drastisch sinken, heißt es. Jetzt sollen auch Miet- und Leasingverträge gekündigt werden. Wirecard schuldet Banken aus dem In- und Ausland sowie anderen Gläubigern mehr als 3 Milliarden Euro. Am vergangenen Freitag hatte Jaffe noch mitgeteilt, man komme mit der Verwertung, also dem Verkauf von Unternehmensteilen, gut voran. Alle Gläubiger, darunter sind auch viele Dienstleister, Lieferanten und andere Firmen, können ihre Forderungen nun in die Insolvenztabelle eintragen lassen. Dies ist bis zum 20. Oktober möglich. Am 18. November soll die erste Gläubigerversammlung stattfinden. Entlassen werden nun auch die beiden Vorstände von Wirecard, die bis zuletzt noch zur Chefetage gehörten und gegen die die Staatsanwaltschaft bereits ermittelt.
Das Insolvenzverfahren um den Zahlungsdienstleister Wirecard ist eröffnet, Margit Ziller berichtete. Ob Fachkräfte in der Krankenpflege oder in Kitas, viele Menschen aus dem öffentlichen Dienst wurden in der Corona-Krise als Alltagshelden gefeiert. Jetzt stehen bei Bund und Kommunen Tarifverhandlungen an und schon eine Woche vor dem Start der Verhandlungen, Anfang September, zeichnet sich eine harte Debatte ab. Die Arbeitnehmer sagen nämlich, nur Lobhudeln reicht nicht, die Arbeitgeber dagegen klagen über fehlende Einnahmen in der Krise. Mit welcher Forderung die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund in die Verhandlungen starten wollen und was die öffentlichen Arbeitgeber davon halten, das berichtet Johannes Kuhn.
4,8% mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro monatlich. Mit dieser Kernforderung gehen die Gewerkschaften in die Tarifverhandlungen mit Bund und Kommunen. Nicht trotz, sondern wegen Corona, so Verdi-Chef Frank Wernicke. Ob Beschäftigte in kommunalen Krankenhäusern oder Kitas, ob Kreditprüfer von Sparkassen oder Sachbearbeiterinnen in Arbeitsämtern. Der öffentliche Dienst habe Deutschland in der Corona-Krise zusammengehalten. Aber
Applaus alleine reicht nicht. Das ist jetzt die Stunde der Wahrheit. Es geht darum, dass das, was an Wertschätzung und Anerkennung zu sehen war, gesellschaftlich sich dann auch in einem angemessenen, fairen Tarifergebnis widerspiegelt.
Weitere Forderungen für den Tarifvertrag, der für 2,3 Millionen Beschäftigte gilt. Praktikanten und Auszubildende sollen künftig 100 Euro mehr pro Monat erhalten. Die 40-Stunden-Woche im Osten soll an die 39 Stunden im Westen angeglichen werden. Und für den Pflegebereich soll es bessere Arbeitsbedingungen geben, zum Beispiel durch mehr Freizeitausgleich. Die Konjunkturindikatoren zeigten langsam wieder nach oben, so die Gewerkschaften. Zudem gelte es auch, im Vergleich mit der Privatwirtschaft konkurrenzfähig zu bleiben, so Verdi-Chef Wernicke.
Wir haben in Teilen ausgeprägten Fachkräftemangel. Das gilt für die Kitas, das gilt für das Gesundheitswesen, das gilt aber auch für viele Fach- und Spezialqualifikationen in der allgemeinen Kommunalverwaltung, insbesondere in dem Bereich, den man als technische Rathäuser zusammenfassen kann.
Wernicke, Nachfolger von Frank Psirske, leitet zum ersten Mal eine Tarifrunde. Genau wie sein Gegenüber. Ulrich Mettke, SPD-Oberbürgermeister der Hansestadt Lüneburg, ist Verhandlungsführer der kommunalen Arbeitgeber. Er steht bei den Gewerkschaften in der Kritik. Die Gewerkschaften hatten wegen der Corona-Krise angeboten, die Verhandlungen gegen eine Einmalzahlung auf kommendes Jahr zu verschieben. Das hatte Mettke abgelehnt und für die Verhandlungen einzig einen Inflationsausgleich in Aussicht gestellt. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio erinnert Mettke daran, dass viele Bereiche des öffentlichen Dienstes durch Corona stark angeschlagen seien.
Das ist das Thema Flughäfen. Wenn Sie von Frankfurt alleine lesen, wie viele Leute da entlassen werden sollen, da geht es schlichtweg um Arbeitsplatzsicherung in dem Bereich. Dann geht es in dem Bereich Sparkassen und dann haben wir auch noch den Nahverkehr an der Stelle. Und wenn man dann als Viertes sieht, dass Bund und Länder uns auch nur teilweise für dieses Jahr entlasten, das heißt, alles das, was wir darüber geben, müssen wir durch Kredite sicherstellen. Und das heißt weniger Investitionen.
Während die Gewerkschaften den Tarifvertrag auf ein Jahr abschließen wollen, wollen die Kommunen die Vereinbarung auf 3 Jahre anlegen. Denn erst danach könne man mit einer Erholung der Gewerbesteuereinnahmen rechnen, so Mettke.
Alle seriösen Institute sagen uns, 2023 werden wir wieder bei den Einnahmen von 2019 sein. Also müssen wir doch über die Zeit diese Finanzlage absichern im Tarifabschluss.
Die Gewerkschaften betonen, auch streikbereit zu sein. Corona-gemäß zum Beispiel über neue Formen wie Homeoffice-Streiks. Die Verhandlungen beginnen am kommenden Dienstag. Der letzte Termin ist für den 22. Oktober angesetzt.
In den Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes für Bund und Kommunen zeichnen sich harte Verhandlungen ab, Johannes Kuhn berichtete. Wer zum Arzt geht, der bekommt dort häufig sogenannte individuelle Gesundheitsleistungen angeboten, kurz IGE. Das sind also Zusatzleistungen, die Patienten selbst bezahlen müssen. Momentan zählen dazu ganz gerne mal auch Antikörpertests für Covid-19. Der sogenannte medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen prüft jedes Jahr, wie sinnvoll diese angebotenen Zusatzleistungen sind und wie gut Patientinnen dabei aufgeklärt werden. Dabei gibt es offenbar Luft nach oben, wie Stefan Oschfahrt berichtet.
Etwa 1 Milliarde Euro jährlich zahlen gesetzlich Krankenversicherte aus ihrer eigenen Tasche für sogenannte individuelle Gesundheitsleistungen, kurz IGEL. Zu den meistverkauften Selbstzahlerleistungen in deutschen Arztpraxen gehören diese, so Peter Pick, Geschäftsführer des medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, einer Art Praxen-TÜV der gesetzlichen Krankenkassen.
An der Spitze stehen nach wie vor die Augeninnendruckmessung zur Glaukom-Früherkennung beim Augenarzt. Auf diese folgen Ultraschalluntersuchungen der Eierstöcke, der Brust und des Bauchraums in der Frauenarztpraxis. Danach folgt erneut der PSA-Test zur Früherkennung von Prostatakrebs beim Urologen. Die Top 2 der Verkaufsliste, die Augeninnendruckmessung zur Glaukom-Früherkennung und der Ultraschall der Eierstöcke, schaden eher als sie nutzen.
Für den aktuellen IGE-Report des MDS waren 2300 Versicherte im Alter von 20 bis 69 Jahren befragt worden. Ergebnis: In Sachen Patienteninformation ist noch Luft nach oben, so Pick.
So wurden nur 57% der Befragten schriftlich über die Kosten der IGEL informiert. Nur 49% haben vorher unterschrieben, dass sie IGEL möchten. Ebenfalls 49% der Befragten berichteten, dass die IGEL positiver als die Kassenleistung dargestellt werden.
Im Juli waren außerdem zusätzlich 6.800 Versicherte zu Corona-Antikörpertests befragt worden. 6% der Patienten hatten einen solchen schon gemacht. Sie wollten wissen, ob sie schon erkrankt waren und erhofften sich mehr Bewegungsfreiheit. Auch da stellte sich heraus, die Patientinnen und Patienten in den 50 Stichprobenpraxen werden zu wenig oder irreführend informiert, sagt Michaela Eickermann vom MDS.
In unserer aktuellen Befragung zu den Covid-Antikörpertests wurde ein Drittel der Getesteten aber eben nicht darüber aufgeklärt, dass das Testergebnis mit Unsicherheit einhergeht. Und die besonders wichtige Information, dass trotz eines positiven Testergebnisses die Möglichkeit besteht, noch nicht erkrankt gewesen zu sein, haben 40% der Getesteten laut der Befragung nicht erhalten.
Die Preise für einen Antikörpertest, bei dem Blut abgenommen wird, liegen bei rund 17 Euro. Für einen sogenannten PCR-Test, also den bekannten Abstrich aus Mund und Rachen, zwischen 75 und 130 Euro, so Eickermann. Die Corona-Tests seien im Zuge der Pandemie im Kommen.
Viele Arztpraxen informieren zu wenig über individuelle Zusatzleistungen, Stefan Oschfahrt berichtete. Die beliebte Video-App TikTok will Klage gegen die US-Regierung einreichen. Der Hintergrund: US-Präsident Donald Trump hat Mitte August angeordnet, dass der TikTok-Mutterkonzern ByteDance sich künftig von seinem US-Geschäft trennen soll. Das Softwareunternehmen Microsoft hat daher jetzt Interesse an TikTok, auch Oracle, und das erhärtet sich jetzt sogar. Das berichtet das Wall Street Journal. ByteDance will aber einen Verkauf mit einer Klage jetzt noch verhindern, Katharina Wilhelm berichtet.
Die US-Regierung drängt auf den Verkauf der Social-Media-App TikTok oder deren Verbot, sollte sich kein US-Käufer finden. Nun hat das chinesische Unternehmen deswegen Klage gegen die US-Regierung eingereicht. TikTok erklärte, das extreme Vorgehen der US-Regierung sei durch keinerlei Belege gerechtfertigt. Das Unternehmen stelle keine Bedrohung für die nationale Sicherheit dar. Unter anderem wurden in den USA einigen Behördenmitarbeitern verboten, die App herunterzuladen. Es wurde befürchtet, dass mithilfe von TikTok Bewegungsprofile von Bundesbeamten erstellt und Firmen ausspioniert werden könnten. Die chinesische Mutterfirma ByteDance und TikTok bestreiten, Nutzerdaten an die chinesische Regierung weiterzugeben. Die US-Regierung habe zudem die umfassenden Bemühungen der Plattform ignoriert, auf ihre Bedenken einzugehen. Man fühle sich verpflichtet, mit der Klage die Plattform, die Nutzer und Mitarbeiter zu schützen. Am Montag hatte außerdem ein TikTok-Mitarbeiter Klage gegen die Trump-Regierung eingereicht. Der Mitarbeiter zielte ebenfalls auf das angestrebte Verbot der App ab. In der Klage argumentierte der Angestellte der auch in Kalifornien ansässigen Firma, dass der Lebensunterhalt seiner Familie gefährdet sei. TikTok ist eine der beliebtesten Apps unter Jugendlichen. In den USA wurde sie bereits 175 Millionen Mal runtergeladen. Wie das Wall Street Journal berichtet, hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg im vergangenen Jahr bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump bereits vor den Gefahren der App gewarnt. Dem Bericht nach hatte Zuckerberg US-Beamten und Gesetzgebern seine Einschätzung mitgeteilt, dass die chinesische Technologiefirma ein Risiko für die amerikanischen Werte und die technologische Dominanz des Landes darstellen könnte. TikTok ist einer der größten Konkurrenten für Facebook. Erst kürzlich hatte Instagram, die Social-Media-Plattform, die mittlerweile auch zu Facebook gehört, ähnliche Feature angeboten wie TikTok, nämlich kurze Videoclips, die sogenannten Reels. Derzeit gibt es offenbar einige Unternehmen, die an dem Kauf von TikTok interessiert sind, unter anderem der Software-Riese Microsoft und der Kurznachrichtendienst Twitter.
TikTok will gegen die US-Regierung klagen, Katharina Wilhelm berichtete. Und jetzt schalten wir in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Dorothee Holz vor Ort. Frau Holz, wir haben es am Anfang der Sendung gehört, die Konjunktur im zweiten Quartal ist weniger stark eingebrochen als erwartet. Gleichzeitig gewinnt sie jetzt auch wieder an Fahrt. Wie kommt denn das an?
Also die Börse hat ja schon lange den Blick nach vorne gerichtet, schaut eigentlich nicht mehr in den Rückspiegel. Inzwischen hellen sich tatsächlich sämtliche Indikatoren wieder auf, auch wenn das den Einbruch im zweiten Quartal nicht ausgleichen kann. Aber die Börse ist tatsächlich mit den Kursen schon davongeeilt. Heute sah es auch gut aus, aber kurz vor Schluss geht dem DAX dann doch die Puste aus. Das Plus hier nur noch 11 Punkte, der Stand 13.079.
Dann schauen wir in die USA. Da steigen Dow Jones und Nasdaq ja auch wieder von Rekord zu Rekord, gerade Technologieaktien hoch im Kurs. Das verändert auch die Zusammensetzung des Dow Jones. Wie denn genau?
Ja, das liegt an Apple. Apple ist ja inzwischen ein 2-Billionen-Dollar-Konzern und Apple splittet seine Aktien auf, die dadurch optisch günstiger werden und damit auch ihr Gewicht im Dow Jones verringern. Der Index muss jetzt umrüsten, damit die Gewichte wieder stimmen. Das führt dazu, dass 3 altgediente Konzerne den Dow Jones verlassen müssen. Das bedeutendste Apple-Opfer ist der Ölriese ExxonMobil, seit 92 Jahren im Dow Jones und damit ältestes Dow-Mitglied. Ersetzt wird ExxonMobil vom Softwarekonzern Salesforce.
Es gibt Probleme in der Luftfahrtbranche, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen nach Deutschland. Auch die Regierung will die Testpflicht lockern für Reiserückkehrer. Wie kommt denn das an?
Ja, und vor allen Dingen sollen Reiserückkehrer dann länger in Quarantäne. Das kommt in der Branche überhaupt nicht gut an. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft warnt sogar davor, dass der Verkehr zum Erliegen kommen könnte. Aber Anleger haben es heute zumindest recht gelassen genommen. Lufthansa-Aktien waren zumindest mit 1% im Plus.
Delivery Hero gehört seit gestern zum DAX. Das scheint sich aber nicht so auszuzahlen für das Unternehmen.
Ja, im Moment scheint der DAX-Aufstieg tatsächlich fast schon Unglück zu bringen. Gestern größter DAX-Verlierer, heute ein Minus von 0,5%, also keine gute Bilanz. Delivery Hero gehört wie der Kochbox-Lieferant HelloFresh zu den Corona-Profiteuren und die bekommen jetzt gerade einen Dämpfer ab.
Und es steht ein Mega-Börsengang an. Um was geht's da?
Alibaba-Chef Jack Ma, der reichste Mann Chinas, will sich ein Geburtstagsgeschenk machen, will seine Fintech-Unternehmen Ant Financial an die Börse bringen. Das soll 30 Milliarden Dollar schwer sein, das Emissionsvolumen. Das wäre der wertvollste Konzern der Welt. Noch schnell zum Euro, der verharrt bei gut einem Dollar 18. Bei Anleihen gibt es Verluste und Gold sinkt auf 1918 Dollar.
Das war der Börsenbericht von Dorothee Holz. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Anja Reinhardt. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend.